Also heute wollen wir weitermachen mit dem Thema Ehe und Familie.
Und zwar geht es jetzt noch gar nicht mal um die Ehe, sondern erstmal um die Zeit vor der Ehe. Es gibt ja diesen Spruch, verliebt, verlobt, verheiratet. Ich denke, jeder kennt diesen Spruch. Ist natürlich ein weltlicher Spruch. Weltlich müsste man ihn sogar ergänzen. Verliebt, sehr lange miteinander gehen. Verlobt oder auch nicht verlobt, wieder verliebt in jemand anderes, sehr lange miteinander gehen. Wieder verliebt, sehr lange miteinander gehen. Dann vielleicht irgendwann verlobt, dann irgendwann eventuell verheiratet. Dann geschieden, dann und so weiter. Ja, dieser Spruch, verliebt, verlobt, verheiratet, meint man, ist es an sich ein weltlicher Spruch, aber es ist im Prinzip eigentlich das, was auch in vielen gläubigen Kreisen so praktiziert wird. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist das biblisch oder ist das nicht biblisch? Und dazu möchte ich vorweg sagen, wir wissen, dass Gott souverän ist und dass Gott Dinge auch führt und dass er Dinge nicht immer nach einem bestimmten Schema führt. Das heißt, wie jemand persönlich zu seinem Partner, also zu seiner Frau oder die Frau zu ihrem Mann kommt, das kann ganz schön unterschiedlich sein, weil letztendlich Gott es in der Hand hält. Und von daher können wir nicht sagen, es wird immer so gehen oder immer so gehen oder immer so gehen. Das müssen wir einfach berücksichtigen. Und wenn ich jetzt einige Prinzipien aufzeige, dann heißt das nicht, dass das immer der Weg eines Mannes zu einer Frau ist oder der Weg einer Frau zu einem Mann. Aber, und das weiß ich aus persönlichen Zeugnissen, als auch aus Foren, aus Menschen, die das im Internet bezeugen oder auch in Büchern, die Art und Weise, wie es in christlichen Kreisen praktiziert wird, ist oft nicht biblisch und, das kommt noch dazu, führt oft zu großem Leid bei den Gläubigen, weil man im Prinzip vom Zeitgeist die Vorgehensweise des Kennenlernens und Verliebens und so weiter übernommen hat und das oft heute nicht hinterfragt wird. Es wird als ganz normal angesehen, so vorzugehen, wie in der Welt auch vorgegangen wird. Natürlich jetzt in Kreisen, wo die Bibel ernst genommen wird, und jetzt gehe ich mal von denen aus, mit dem Zusatz, natürlich muss man rein in die Ehe gehen. Ja, und das sagt die Bibel. Ja, Unzucht wird unter den schlimmen Sünden aufgeführt. Unzucht, also Sexualität vor der Ehe praktiziert, ist eine der Sünden, wo die Bibel ganz klar sagt, diese Sünde schließt vom Reich Gottes aus. Das steht ganz klar drin. Unzucht wird oft zusammen erwähnt mit Ehebruch. Und auch das ist in der Liste, die Paulus zum Beispiel erwähnt, von Sünden, die vom Reich Gottes ausschließen. Und deswegen sind es Sünden, die Ungläubige ganz klar charakterisieren. Und für Ungläubige heutzutage ist das normal. Nun, wenn man jetzt im Unglauben eine Vergangenheit hat mit Unzucht, mit Ehebruch, dann heißt das nicht, dass es keine Hoffnung mehr gibt, sondern der Herr Jesus ist voller Vergebung und zu ihm kann man kommen. Wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, dann wird er erkennen, dass er in der Vergangenheit ein Leben in Sünde geführt hat und er darf von Jesus auch die Vergebung in Anspruch nehmen. Und wenn er auch in der Vergangenheit ein Unzüchtiger war, dann wird er nicht mehr als Unzüchtiger betrachtet, sondern er wird betrachtet als jemand, der in Christus ist, der volle Vergebung hat, der voll gereinigt ist durch das Evangelium. Das heißt ja, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, mit Jesus Christus ist tatsächlich ein Neuanfang möglich, egal wie die Vergangenheit auch aussieht. Der Herr Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, zu ihm Dürfen wir kommen zu ihm? Sollen wir kommen? Wenn man dann aber zum Glauben gekommen ist, dann sollte es nicht so weitergehen wie vorher, sondern dann sollte diese Angelegenheit biblisch betrachtet und biblisch praktiziert werden. Es ist ja nicht so, dass wir zum Herrn gerufen sind und dem Herrn nachfolgen und aber genauso leben wie vorher und genau die gleichen Prinzipien anwenden wie vorher. Nein, sondern der Jesus hat gesagt, dass er alles neu macht. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und deswegen ist es wichtig, auch praktische Dinge, und das ist ja etwas ganz Praktisches, anhand der Bibel zu prüfen. Und da, wo wir erkennen, das war falsch, das war gegen Gottes Gebote, auch gegen die Prinzipien der Bibel, dann sollten wir das hinter uns lassen und anfangen, nach den Maßstäben der Bibel zu lesen, zu leben. Und das gibt uns auch entsprechenden Schutz. Es ist ja nicht so, dass Gott das einfach sagt, um uns praktisch eine Schlinge um den Hals zu legen, sondern er möchte uns schützen und bewahren vor viel Leid, vor einem falschen Weg und davor, dass wir Schaden erleiden und dass wir ja bis hin zu psychischen Problemen bekommen, weil wir eben nicht die biblischen Prinzipien angelegt haben. Viele, wenn sie zum Glauben gekommen sind, meinen, die Sache Familie, Ehe, Beziehung, das wird jetzt alles gut. Das wird jetzt alles gut, denn jetzt bin ich zum Glauben gekommen, jetzt wird Gott mir die Person zeigen, die für mich bestimmt ist und wir werden heiraten, wir werden Kinder haben, ist bei Jüngeren gesagt, und eine glückliche Familie sein und dem Herrn gemeinsam dienen. Und dann kommt aber das nüchterne Erwachen, dass es eben nicht alles gut wird, sondern dass es sehr ähnlich weitergeht wie in der Welt. Wie nämlich? Dass man vielleicht Interesse an jemanden hat, dass man sich vorstellen könnte, das könnte passen mit demjenigen, dass man dann miteinander geht, dass man dann ganz normal, wie in der Welt auch, einen Freund, eine Freundin hat. Das geht dann eine Weile, man versucht natürlich, keusch zu sein in dieser Zeit. Und ja, dann hofft man, dass irgendwann doch tatsächlich die Verlobung kommt. Und die kommt dann oft nicht. Sondern einer von beiden kommt zum Schluss, also irgendwie passt es doch nicht. Ich möchte jetzt diese Beziehung wieder auflösen. Das kommt dann oft von einem, manchmal kommt es von beiden. Manchmal sagen beide, wir haben jetzt entdeckt, dass wir nicht zusammenpassen und wir lösen es wieder auf. Aber oft, und das ist das, was so viel Leid verursacht, ist es einer von beiden, der sagt, es passt nicht. Der andere, die andere hat sich vielleicht schon verliebt und hofft auf diese Beziehung, hofft, dass es eine Ehe wird. Und dann wird es aufgelöst und dann bleiben Scherben. Dann bleiben Scherben bei einem beziehungsweise auch bei beiden. Dann muss man das überwinden. Das dauert dann, bis die Wunden geheilt sind. Irgendwann trifft man vielleicht wieder jemand. Man geht miteinander. Vielleicht ein Jahr. Nach einem Jahr merkt man, es passt doch wieder nicht so richtig. Ja, man bleibt natürlich keusch in dieser ganzen Zeit, hoffentlich. Eine Garantie ist das nicht, wenn man so vorgeht. Und die nächsten Scherben. Und irgendwann ist man genauso abgestumpft wie ein Weltmensch, was Beziehungen angeht. Und man weiß es von vielen Zeugnissen, dass speziell Frauen, Mädchen oder Frauen, und nicht nur, aber da ist es oft schwerwiegender, sich nur einmal in ihrem Leben richtig verlieben. Und zwar das erste Mal. Und wenn dieses erste Mal dann nicht zu einer Ehe wird, dann kann es sein, dass das Leid, das verursacht wird, das ganze Leben lang andauert. Es heißt nicht, es muss nicht heißen, dass es so sein muss, aber es kann so sein. Und das bezeugen viele wirklich gläubige Christen, bezeugen das oder haben das bezeugt, dass es ihnen so ergangen ist und dass sie sich, als sie dann wirklich ihren Partner kennengelernt haben, auf den nicht mehr so einlassen konnten, wie die Hoffnung, die damals war oder wie es möglich gewesen wäre, auf den ersten Partner. Und das ist doch, die Frage ist, ist das das, was die optimale Beziehung dann ist oder was die optimale Vorgehensweise ist für einen Gläubigen, dass man sich mehrmals verliebt, dass man mehrmals Scherben hinterlässt, weil jemand andere Scherben hinterlässt oder selbst sein Leben erstmal in Scherben zusammenbrechen sieht. Und das ist nicht übertrieben, denn verliebt sein und dann eine Beziehung lösen, das kann sehr, sehr viele Scherben verursachen. In der Welt ist das häufig, dass jemand sich umbringt, wenn er sowas erlebt. Also es ist so schwerwiegend, dass es jemand nicht verkraftet. Und natürlich, ein Gläubiger kann das mit der Hilfe des Herrn überwinden. Aber die Frage ist das das Ziel? Ist das Ziel, einen Weg einzugehen, der zu Scherben führen kann? Und dann aber darauf zu hoffen, ja, der Herr, der hilft mir schon, das zu überwinden. Man hat von vornherein einen falschen Weg, einen unbiblischen Weg gewählt sozusagen und ist sich dessen gar nicht bewusst. Und dann hofft man auf die Hilfe des Herrn. Natürlich, der Herr ist gnädig und hilft, aber doch ist es so, dass man auch als Gläubiger oft die Konsequenzen eines falschen Weges sehr lange tragen muss. Es ist nicht so, dass wenn jemand aus der Welt kommt, sagen wir mal, und sehr viele Beziehungen hinter sich hat, gleich in eine Ehe hineingeht, wie jemand, der aus einem gläubigen Elternhaus kommt und wirklich rein in die Ehe geht. Die Konsequenzen eines falschen Weges, die wirken sich einfach aus, auch wenn der Herr in seiner Gnade natürlich alles gut machen kann. Die Frage ist, wenn man es schon weiß, dass es eine andere Möglichkeit gibt, eine andere Vorgehensweise gibt, die einen schützt vor solch einem falschen Weg, warum sollte man nicht diesen Weg gehen? Warum sollte man einen unbiblischen, weltlichen Weg wählen, der auch noch viele Gefahren birgt? Und bevor ich einige biblische Argumente aufzähle, da werden wir nämlich entdecken, dass es dieses Miteinandergehen in der Bibel überhaupt nicht gibt. Das müssen wir uns vor Augen halten. Bevor ich das tue, möchte ich etwas auf die Geschichte eingehen, wie sich das denn hier in Deutschland entwickelt hat. Und das war ähnlich, auch von der zeitlichen Dimension war das ähnlich in anderen Ländern und weltweit. Ich habe das natürlich jetzt aus entsprechend Quellen, ja, vor allem aus Wikipedia. Aber es gibt ja einige, die etwas älter sind und die sich sicher an diese Zeit erinnern. Und da möchte ich auch bitten, kommt auch auf mich zu nach der Predigt. Und wenn irgendwas fehlt, dann könnt ihr es noch ergänzen. Oder wenn manche Daten nicht so genau stimmen, könnt ihr es auch ergänzen. Dann kann man das in der nächsten Predigt dann mit einbringen. Es war nicht immer so, dass dieses Miteinandergehen der normale Weg war. Weder in der Welt noch unter Gläubigen. Unter Gläubigen war ein ganz anderer Weg normal und in der Welt auch. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieses Miteinandergehen alltäglich. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ging anhand oder einher mit verschiedenen anderen Entwicklungen. Ein wichtiger Punkt war die Enttabuisierung von Unzucht. Unzucht wurde normal, das war kein Tabu mehr. Das war vorher ein Tabu. Unzucht sogar in der Welt, auch unter religiösen Menschen, aber nicht nur, war Unzucht etwas, was als nicht gut angesehen wurde. Und dieses Tabu, das wurde über Bord geworfen, kann man sagen. Und dann ist es natürlich auch nicht so schlimm, wenn man miteinander geht und dabei natürlich auch Unzucht praktiziert. Es wird ja zur Normalität. Dann war ein weiterer Punkt die Entstehung von Räumen ohne elterliche Aufsicht. Davor waren Kinder, und zwar bis zu einem sehr hohen Alter, stets unter der Aufsicht der Eltern. Kinder konnten sich nicht einfach, ein Junge konnte sich nicht einfach mit einem Mädchen treffen und sogar mit einem Mädchen gehen. Das war nicht so einfach möglich. Die Eltern wachten über ihre Kinder, im Gegensatz zu heute. Ja, heute sind die Eltern Partner von ihren Kindern und gute Freunde, die besten Freunde von ihren Kindern und machen den Kindern noch Mut, sich einen Freund, eine Freundin zu suchen. Ja, und wenn ein Kind, ja, oder ein Jugendlicher mit 18 noch Jungfrau ist, dann sagen die Eltern, das geht nicht. Ja. Dann gibt es sogar Eltern, die ihren Kindern dann ein Bordell bezahlen und solche Dinge. Ja, natürlich sind das jetzt extreme Beispiele, aber das gibt es. Auf jeden Fall wird man belächelt, wenn man im bestimmten Alter noch keinen Freund, keine Freundin hatte, in der eigenen Familie sogar. Etwas, was ich selbst erlebt habe. Dann, also das ist ein wichtiger Punkt, diese aufsichtsfreien Räume. Dann wurde die Koedukation von Jungen und Mädchen eingeführt, also dass Jungen und Mädchen gemeinsam in der Schule unterrichtet wurden. Das war vorher auch nicht normal. Also da waren wir schon von der Schule her auf großer Distanz vom anderen Geschlecht. Und das wurde in der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren eingeführt. Dann ist noch etwas sehr Interessantes, ist die Art und Weise, wie man sich ausdrückte, bis ans Ende der 60er Jahre sagte man meine Braut oder mein Verlobter. Man sagte nicht mein Freund, meine Freundin. Freund, Freundin war einfach ein Freund oder Freundin. Man aber sagte meine Braut, mein Verlobter, dann war es klar. Und dann war auch klar, man war verlobt. Bis 1968 konnte man auf Kranzgeld klagen, wenn der Verlobte die Beziehung löste. Da war es möglich, gerichtlich vorzugehen und auf Kranzgeld zu klagen. Hier sieht man, welch großer Stellenwert auch so eine Verlobung noch hatte. Dann natürlich die 68er-Bewegung änderte die Moralvorstellungen. Ja, da gab es zum Beispiel die Kampagne Freie Liebe und dadurch wurde sehr viel verändert, nicht nur bei uns, sondern weltweit und sehr viel über Bord geworfen, was vorher wirklich noch wichtige Prinzipien waren. Bis in die 70er Jahre konnte man verurteilt werden, wenn die Kinder Unzucht trieben. Also man sieht hier, die Eltern hatten eine große Verantwortung über ihre Kinder und hatten sogar die Verantwortung zu verhindern, dass ihre Kinder Unzucht trieben. Hier kann man sich vorstellen, dass die Eltern eben nicht so leicht erlaubten, dass sich ein Junge mit einem Mädchen trifft oder umgekehrt. Wenn sie sogar fürchten mussten, dass sie verklagt wurden. Jetzt ist natürlich so, dass diese Klagen natürlich in dieser Zeit, in den 70er Jahren, schon sehr viel weniger geworden waren, gerade aufgrund dessen, was eben ab den 68er Jahren und so geschah. Aber bis dahin war es zumindest im Gesetz verankert, das war der sogenannte Kuppelei-Paragraf. Und dann 1974 wurde Ehebruch entkriminalisiert. Bis 1974 stand Ehebruch unter Strafe. Aber auch hier gab es eine Änderung, ein kleiner Seitensprung wurde weniger und weniger als ein Problem betrachtet und man hat dann entsprechend das Gesetz praktisch den Veränderungen in der Gesellschaft angepasst, so wie wir es ja heute auch erleben in diesem Bereich. Also so viel zur Geschichte, man könnte sicher noch einiges mehr sagen, aber wir sehen hier, dass bis vor kurzem, könnte man sagen, dieses Miteinandergehen eben nicht die Normalität war, sondern dass es eine Entwicklung, die einhergeht mit dem moralischen Verfall im 20. Jahrhundert. Und natürlich gingen dann Christen auch nicht miteinander. Heute gehen Christen miteinander und haben Freunde und Freundinnen, weil es eben in der Welt so praktiziert wird. Weil praktisch der Zeitgeist sich so weit verändert hat, dass in der Welt diese Sache normal ist. Und nun möchte ich einige biblische Argumente gegen diese Praxis bringen. Wir müssen da einfach die Schrift betrachten, um auch unsere Verhaltensweise zu hinterfragen und gemäß der Schrift zu korrigieren. Und wie gesagt, es ist zu unserem Schutz. Es geht darum, dass Gläubige erfüllte, gesegnete Ehen haben. Ehen, die zur Ehre Gottes sind, wo sich beide bis zum Ende ihres Lebens wirklich lieben, füreinander da sind, voll aufeinander verlassen können und tatsächlich in guten wie in schlechten Zeiten sich umeinander kümmern. Und die Grundlage dafür, die fängt schon ganz am Anfang eben an. Der erste Punkt ist natürlich das Zeugnis. Wenn man sagt gegenüber der Welt, gegenüber Ungläubigen, ich habe einen Freund, wir sind seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr zusammen, dann wird ein Ungläubiger das automatisch mit Unzucht verbinden. Er wird gar nicht auf die Idee kommen, dass die beiden keusch sind, wie sie sicher hoffen zu sein oder wie ja, bei wirklich gläubigen Christen, dass er die Hoffnung ist, dass sie keusch sind. Aber ich habe da auch schon einiges gehört, auch wirklich von gläubigen Gemeindeleitern, dass sie heutzutage nicht mehr wissen, ob wirklich alle, die sie trauen, wirklich rein in die Ehe gehen. Also das ist schon ein trauriges Zeugnis. Und das ist das, was eben nicht sein sollte. Nun, vom Zeugnis her sollte ein Christ tadellos sein. Er sollte ein Vorbild sein. Er sollte eben nicht den Eindruck erwecken, dass er in einer unzüchtigen Beziehung lebt. Und hier, wenn man eben diese gleiche Vorgehensweise wählt, auch wenn man wirklich keusch ist, man erweckt den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Und Ungläubige werden meinen, das ist ja bei Gläubigen genauso wie bei Ungläubigen. Gut, es kann aus Unwissenheit sein, weil man einfach nichts anderes gehört und gelernt hat. Und es kann wirklich sein, dass man den Weg aber treu geht und dass man treu in die Ehe geht, rein in die Ehe geht. Aber trotzdem, ich denke, als Zeugnis sollte man dieses vermeiden. Das ist ein Punkt. Dann kommt natürlich das klare biblische Argument. In der Bibel, da finden wir nur Verlobung und Heirat. Wir finden in der Bibel eben dieses Miteinandergehen nicht. Wie auch? Es ist ja etwas, was erst im 20. Jahrhundert erfunden wurde. Und die Bibel wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Also es ist klar, dass wir das in der Bibel nicht finden. Es ist eine relativ neue Praxis und von daher ganz klar unbiblisch. Dann ist es natürlich so, dieses Miteinandergehen führt zu vielerlei Versuchungen. Und wir haben in der Bibel klare Anweisungen, dass wir gewissen Dingen fliehen sollen. 1. Korinther 6, Vers 18, ein bekannter Vers. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wem gehören wir? Wem gehört unser Leib und unser Geist, nämlich Gott? Wir sind Eigentum des lebendigen Gottes und wir gehören uns nicht selbst. Und deswegen sind wir aufgefordert, die Unzucht zu fliehen, wie es hier heißt. Wenn man aber sich in eine Freundschaft begibt, sogar mit dem Vorhaben, rein zu bleiben, begibt man sich oft automatisch auch in verschiedene Versuchungen. Man trifft sich zum Beispiel alleine, ohne dass irgendjemand anderes in der Nähe ist. Das muss nicht so sein. Es kann sein, jemand sagt, wir praktizieren das so, wir gehen miteinander, aber wir legen ganz andere Maßstäbe an, wir treffen uns nie alleine und so weiter. Dann bleibt nur das Problem des Zeugnisses, aber nicht die Gefahr der Unzucht, weil man eben alle Vorsorgemaßnahmen trifft, dass eben das nicht geschieht. Man trifft sich zum Beispiel nur bei Freunden oder bei Jüngeren, da könnte man sich bei den Eltern treffen, ohne dass die Eltern immer daneben sitzen. Ja, man kann sich ins Wohnzimmer setzen, man kann da miteinander reden und die anderen Personen sind irgendwo anders, aber halt auch um den Weg, kann man sagen, sodass man auf diese Art und Weise einfach Dinge vermeiden kann. Aber oft ist es so, dass man sich alleine trifft, dass man zu ihm oder zu ihr geht, je nachdem, ob man schon eine eigene Wohnung oder Haus hat. Und so ergeben sich Versuchungen. Es fängt vielleicht an mit einfachen Zärtlichkeiten und das steigert sich halt mit der Zeit. Und so kann es wirklich dazu kommen, dass man am Ende Unzucht begeht. Und genau das soll man ja vermeiden. Flieht die Unzucht. Eine weitere Stelle, 1. Thessalonicher 4. Auch hier lesen wir über Unzucht. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wir sehen hier sehr klare Worte. Gott ist ein Rächer für diese Dinge. Es ist also keine Bagatellsünde. Gott ist ein Rächer für diese Dinge. Und in Vers 8, wer diese Dinge verwirft, verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Wer sich also in die Gefahr der Unzucht begibt und dann sogar Unzucht begeht, der muss wissen, dass er nicht Menschen verworfen hat, sondern Gott verworfen hat durch diese Vorgehensweise. Und deswegen ist es ein Bereich, den wir ernst nehmen sollten und wo wir ernstlich die Vorgehensweise wählen sollten, die wirklich der Schrift und der Bibel entspricht. Diese Versuchungen sollten wir vermeiden und sollten wir fliehen. Dann kommt dazu, dass die Zärtlichkeiten, die dann oft ausgetauscht werden in einer Beziehung, wo man miteinander geht, das sind Zärtlichkeiten, die eigentlich nicht in diesen Rahmen gehören. Das sehen wir im 1. Korintherbrief. Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Also, die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, die gehören in die Ehe. Der Mann soll sie der Frau geben, die Frau dem Mann und nicht der Freund der Freundin und nicht die Freundin dem Freund, sondern hier ist die Rede von der Ehe. Um Unzucht zu vermeiden, soll jede Frau ihren eigenen Mann, jeder Mann die eigene Frau haben. Also diese Zärtlichkeiten gehören in die Ehe und man muss sich dessen bewusst sein, dass man, wenn man das so praktiziert, dass man eventuell die zukünftige Frau eines anderen Mannes berührt und mit der zukünftigen Frau eines anderen Mannes Zärtlichkeiten austauscht. Und das ist nicht richtig. Wir schlagen da auch eine Stelle aus dem Alten Testament auf. Eine Warnung, ich denke mal, die ganz bekannt ist. Sprüche 6 ab Vers 20. Das ist jetzt eine Warnung allgemein vor Ehebruch, aber es sind Prinzipien, die allgemein gültig sind und wichtig sind. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Binde sie beständig auf dein Herz, schlinge sie um deinen Hals. Wenn du gehst, sollen sie dich geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten. Und wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden. Also Gebote und Prinzipien, die helfen sollen, die schützen sollen, die einen geleiten sollen. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens, um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken, denn um einer hurischen Frau willen kommt man in den Bettelstab, an den Bettelstab, und die Frau eines anderen gefährdet die kostbare Seele. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt. Also hier die Warnung vor der Ehefrau des Nächsten. Und wenn natürlich in erster Hinsicht die schon verheiratete Frau gemeint ist, muss man sich dessen bewusst sein, dass man eventuell die zukünftige verheiratete Frau eines anderen berührt und mit ihr Zärtlichkeiten austauscht. Also hier ist Vorsicht geboten. Und man möchte es ja selbst auch nicht. Man möchte selbst eine Frau heiraten und die Frau möchte einen Mann heiraten, der rein in die Ehe geht. Und ich spreche jetzt natürlich von der ersten Heirat, nicht von der zweiten. Und auch von der Situation, dass man nicht zum Beispiel eine Witwe heiratet. Das ist natürlich etwas anderes und nicht gleichzusetzen mit diesem Sachverhalt hier. Ein weiterer Punkt, eine weitere große Gefahr ist, dass man Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Dass man sagt, ah, wir lieben doch einander, ist doch alles gut. So eine Situation gab es auch in der Bibel, im zweiten Buch Samuel. Da lesen wir in Kapitel 13. Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Also wir sehen, er verliebt sich. Er verliebt sich, da würden viele heute sagen, das ist die Grundlage dafür, das ist die richtige Person, kann man heiraten. Wir haben uns verliebt oder in dem Fall hat sich er verliebt. Und Amon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar. Denn sie war eine Jungfrau und es schien Amon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Und wir wissen, was passiert. Letztendlich wendet er einen Plan an, um sich ihr nahen zu können, um praktisch mit ihr alleine zu sein. Auch damals war das nicht so einfach. Er musste eine List anwenden, damit das geschah, und er stellte sich eben krank dazu, damit sie ihn pflegen würde. Und in Vers 7 lesen wir, da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise. Und Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon, er aber lag im Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie ihm vor. Aber er weigerte sich zu essen, und Amnon sprach, lasst jedermann von mir hinausgehen. Da ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar, bringe mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, komm her, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm, nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel, begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Also wir sehen, er tut ihr Gewalt an. Und es heißt ausdrücklich, er war in sie verliebt, er hatte sich in sie verliebt. Und was lesen wir jetzt in Vers 15? Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, sodass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, mach dich auf und davon. Gut, wir werden jetzt nicht die gesamte Geschichte betrachten, aber wir sehen diese Situation, die verhängnisvoll letztendlich für beide war. Und wir sehen, dass dies hier keine wahre Liebe war, sondern das war eine Art Leidenschaft, und zwar eine böse Leidenschaft. Diese Liebe, die er aber empfand, war so groß, dass er fähig war, diese Dinge zu begehen. Und danach schlagartig verwandelte sich diese Liebe in Hass. Und hier sehen wir, wie man sich irren kann, wie man meinen kann, man ist verliebt, man liebt diese Person über alles, man würde für diese Person sterben. Und dann dreht sich das genau ins Gegenteil. Und so ist es doch oft heute mit vielen Ehen. Man verspricht dem Partner den Mond und die Sterne, dann ist man ein paar Jahre zusammen und dann hasst man den Partner. Dann geht man vors Gericht und zeigt ihn an und macht den anderen so weit wie möglich fertig. Natürlich in etwas längerer Zeit. Hier war das sehr kompakt in sehr kurzer Zeit bei Amnon. Aber wir sehen, dass nicht immer, wenn man meint, man ist verliebt, dass man wirklich biblische Liebe hat, dass man wirklich Gottes Liebe hat, die Liebe, die Gott wohlgefällig ist. Hier ist oft eine große Verwechslung und deswegen ist Verliebtsein nicht die wirkliche Grundlage, dass man sagt, das wird auf jeden Fall eine gute Ehe. Tatsächlich ist es so, dass oft die Falschen sich ineinander verlieben. Ja, dass eine Frau sich in einen Drogenabhängigen verliebt und sich um ihn kümmert und macht und tut und sie kommt aber nicht weiter. Sie meint, durch ihre Liebe könnte sie ihn von den Drogen wegbringen, aber es funktioniert nicht. Und so gibt es oft Konstellationen, die passen überhaupt nicht. Das heißt, dieses Verliebtheitsgefühl ist nicht der richtige Ratgeber, um einen Partner auszuwählen. Und das ist oft einfach nur Leidenschaft. Ja, das ist, kann man hormonell erklären und so weiter. Aber das ist nicht ein Zeichen von Gott. Ja, man ist verliebt und deswegen passt es. Später darf dieses Verliebtsein natürlich kommen. Es ist nicht so, dass es nicht kommen darf, aber erst, wenn man weiß, das ist die richtige Person. Und das weiß man nicht anhand von einem Verliebtheitsgefühl, sondern indem man das anhand von der Bibel, anhand von biblischen Kriterien prüft und wirklich auch dahingehend miteinander spricht, dass man wirklich erst feststellt, passt man zusammen, hat man die gleiche Sicht auf die Dinge, hat man die gleiche Sicht in die Zukunft, hat man die gleichen Ziele, ist sie eine Frau, die wirklich den Herrn fürchtet, wie es in Sprüche 31 heißt, die vorbildlich ist, soweit man es schon erkennen kann, gemäß Sprüche 31 zum Beispiel, hat sie ein Herz für Verlorene, hat sie ein Herz für den Dienst zum Beispiel an Gläubigen, an Kranken, an Kindern zum Beispiel. Ja, ist sie eine Frau, die den Herrn fürchtet und durch ihren Wandel das zeigt und genauso beim Mann? Ist der Mann ein Mann, der dem Herrn nachfolgt, der dem Herrn dient, der zur Ehre Gottes lebt? Das sind doch alles wichtige Punkte, wichtige Kriterien. Dann welche Haltung, welche Einstellung hat man zu Kindererziehung, zu Kindern an sich, in vielen verschiedenen Bereichen? Das kann man alles prüfen, ohne sich zu verlieben und ohne praktisch Scherben zu verursachen oder selber ein Leben in Scherben zu haben. Man darf hier nicht diese Verwechslung eben tun und aufgrund von Verliebtsein dann eine Ehe eingehen. Tatsächlich ist es so, dass auch unter Gläubigen leider das sehr selten ist, dass ein Gläubiger oder zwei Gläubige, die verliebt sind, sich von anderen einen Rat geben lassen, dass die anderen sagen, also wenn ich euch so betrachte, euch beide, ihr passt überhaupt nicht zusammen. Ja, wenn man das tut, dann wird man sehen, was für eine Antwort man bekommt. Ja. Da sind auch Gläubige dann nicht mehr imstande oder oft, nicht allgemein, aber oft sind Gläubige dann nicht mehr imstande, zurückzurudern, wenn sie in dem Stadium sind. Da sehen wir, dass auch die Urteilsfähigkeit bei Gläubigen leidet unter Verliebtheit. Also Gläubige können nicht mehr so klar urteilen, wie wenn sie nicht verliebt wären, genauso wie wir Ungläubigen auch. Ja. Aber Gläubige bilden sich halt ein, da sie gläubig sind und da sie auf dem richtigen Weg sind, passt das trotzdem. Und das ist der Bereich, wo sie dann den großen Fehler machen. Ein weiterer Punkt, ist, wenn wir die Bibel betrachten, und ich spreche jetzt über die erste Ehe, also von Jüngeren, dann sehen wir die Verantwortung des Vaters und der Eltern über die Kinder. Was heißt das? Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann sehen wir viele Stellen, wodurch hervorgeht, dass die Eltern Verantwortung haben für ihre Kinder und dass zum Beispiel eine Frau sich in einer Position der Unterordnung befindet, unter die Eltern oder unter den Ehemann. Das heißt, es ist nicht so, biblisch gesehen ist es nicht so, dass eine Frau im Elternhaus ist, da den Eltern untergeordnet ist, dann das Elternhaus verlässt und einen eigenen Haushalt beginnt und in dieser Zeit niemand mehr untergeordnet ist, also selbstständig wird, Selbstvertrauen gewinnt, selbst ihr Leben in die Hand nimmt und sich nicht mehr unterordnen muss. Und dann heiratet sie und dann ist sie wieder ihrem Mann untergeordnet. So läuft es heute. Aber das war damals nicht der Fall. Entweder war die Frau untergeordnet dem Vater bzw. den Eltern oder dann später dem Ehemann. Und dann war das Thema Unterordnung gar kein großes Problem. Sie war vorher den Eltern untergeordnet, hatte gelernt, sich unterzuordnen. Und dann ordnete sich ihr Mann unter. Da kommt diese Rebellion, die oft aufkommt, dann gar nicht erst auf. Heute ist es ganz anders. Man sagt ihnen, lernt die Welt kennen, lernt die Welt lieben, er lernt selbstständig zu sein, lernt ein Leben zu führen ohne Unterordnung, obwohl man es nicht so ausdrückt als Gläubiger, aber in der Praxis kommt es dem gleich. Und dann irgendwann, wenn man 10 Jahre lang so gelebt hat, dann heiratet man und dann ist man aufgefordert, sich dem Ehemann unterzuordnen. Die Probleme sind vorprogrammiert. Sie sind vorprogrammiert einfach durch diese Vorgehensweise, durch diese Entwicklung, wo man sagen muss, heute kann man das teilweise nicht vermeiden. Ja, es ist nicht so, da müssen wir uns realistisch sein. Es ist heute anders, so gut wie unmöglich. Was aber möglich ist, ist so nahe wie möglich am biblischen Prinzip zu bleiben. So nahe wie möglich. Und darum geht es ja in der Bibel. Es ist manchmal gesellschaftlich nicht möglich, dass wir Dinge so umsetzen, wie sie optimal wären. Und wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir versuchen, einen Weg zu finden, der dem biblischen Maßstab so nahe wie möglich kommt. Also wenn zum Beispiel die Tochter dann auszieht und woanders lebt, ist es wichtig, dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt zu den Eltern, dass sie weiterhin mit den Eltern alles bespricht und auch um Rat fragt und diesen Rat auch wirklich beherzigt. Und dass sie dort, wo sie hinkommt, wirklich in ein Umfeld kommt, wo sie liebe Geschwister um sich hat, wo sie vielleicht auch so etwas wie Ersatzeltern hat. Ja, denn das ist auch, was Jesus gesagt hat. Er spricht ja sehr viel von Brüdern, von Schwestern, von Vätern, von Müttern. Und dass Gläubige viele Brüder, viele Schwestern, viele Väter, viele Mütter haben. Und somit ist es durchaus möglich, dass man auch, wenn man weit wegzieht, sozusagen Ersatzeltern bekommt im Herrn. Ja, im Herrn. Und da sich gute Ratschläge einholen kann und auch gewisse Dinge in einer Art Unterordnung annimmt, ohne natürlich die richtigen Eltern dann nicht mehr zu ehren, sondern da sollte der Kontakt aufrecht erhalten bleiben. Also wir sehen aber biblisch, das war die Vorgehensweise. Und auch im Neuen Testament, also in der Bibel haben wir zum Beispiel 4. Mose 30, Verse 3 bis 8. Ich erwähne die Stelle nur, wir schlagen sie jetzt nicht auf. Wir haben 1. Mose 24, 3. Wer sie nachgucken will, kann sie dann später nachschauen. Jeremia 29, 6. Und 2. Mose 22, Verse 15 bis 16. Einfach, um das etwas nachzuschauen. Das war eben dieses Prinzip. Und natürlich, dieses Prinzip war auch in alttestamentlicher Zeit einfacher aufrechtzuerhalten, weil es oft so war, dass zum Beispiel viele Bauern waren, viele zum Beispiel Tiere hatten und es sehr viel Arbeit im Haus gab. Da ist es leichter, dass dann die Tochter im Haus bleibt und mithilft, bis sie heiratet. Das ist heute eben nicht so leicht, weil wir eine andere Gesellschaft haben und das müssen wir natürlich berücksichtigen. Und Das ist zum Beispiel in Amerika auch etwas anders. Ja, da ist es wirklich so, dass bei wirklich biblisch Gläubigen die Tochter zu Hause wohnen bleibt, bis sie heiratet, weil eben viele Farmer sind, ja, viele ihr eigenes Gut haben, da ihre Pflanzungen haben, ihre Tiere haben und da einfach auf die Hilfe noch angewiesen sind, so wie es früher hier auch war. Aber durch den gesellschaftlichen Wandel ist es so, dass wenn zum Beispiel dann einfach nicht sofort sich ein Ehemann zeigt, ja, wenn der sich sehr bald zeigt, dann kann eine Frau auch sehr jung heiraten. Aber wenn das nicht ist, dann muss man die Zeit damit irgendwas ausfüllen. Und da ist es ja nicht Sinn und Zweck, dass man einfach nur zu Hause sitzt und wartet, bis dann der Prinz kommt, sondern dann muss man sich einfach überlegen, was macht man mit dieser Zeit. Und dann macht es schon Sinn, dass man eine Ausbildung macht. Und das geht eben nicht immer vor Ort und zu Hause. Und dann gilt eben dieses Prinzip, dass man versucht, das auf eine Art und Weise zu machen, wie es der Bibel am nächsten kommt. Und da gibt es auch gute Möglichkeiten heutzutage. Es gibt normalerweise deutschlandweit Gemeinden, wo man dann Kontakt finden kann, wo man eventuell auch Menschen finden kann, eine Familie finden kann, mit der man mehr Kontakt hat und wo man zeitweise ein bisschen wie ein Familienmitglied wird. Und das ist auch etwas sehr Schönes, dass man auf diese enge Art und Weise einfach Gläubige im Herrn kennenlernt und mit denen ein bisschen gemeinsam den Weg gehen kann. Ich spreche jetzt hier von eben Jüngeren, von der ersten Heirat. Etwas anders sieht es aus bei der Witwe und bei der Geschiedenen. Da haben wir in 4. Mose 30, Vers 10 einen Hinweis darauf und in 1. Korinther 7, Vers 39. Hier ist es so, dass es nicht so ist, dass wenn eine Frau eben wieder alleine ist, zum Beispiel verwitwet, dass sie dann sich wieder dem Vater unterordnet, sondern dann hat sie es mehr in der Hand und mehr Freiheiten, ohne jetzt die Eltern wieder mit einzubeziehen. Natürlich, wenn sie Vater und Mutter ehrt, wird sie trotzdem um Rat schlagen. Aber es ist nicht so, wie es eben bei der ersten Ehe ist, dass eigentlich die Eltern, der Vater, die Eltern die Tochter zum Beispiel in die Ehe geben. Ja, in die Ehe geben heißt jetzt nicht, dass die Tochter nicht gefragt wird. Das werden wir noch genauer betrachten. Aber es gibt hier dann einfach mehr Freiheiten, weil es eben nicht so ist, die erste Heirat, dann die Scheidung, dann wieder zurück zu den Eltern. Das kann sein, dass das nötig wird, dass man keine andere Möglichkeit hat, als zurück ins Elternhaus zu gehen. Aber es muss nicht so sein, sondern man kann dann einfach selber sich umschauen und gucken, welchen Weg man geht. Leider hat die Zeit jetzt nicht gereicht. Dann machen wir an der Stelle das nächste Mal weiter. Und bitte kommt auf mich zu und sagt mir einfach noch Dinge, die noch nicht klar sind, die ich dann nächstes Mal noch vertiefen kann. Da bin ich natürlich offen dafür. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, das ist nicht in jedem einzelnen Fall so möglich und so der Weg. Ja, wir haben jetzt gar nicht betrachtet, was ist, wenn man sich verliebt, ohne dass man irgendetwas dazu getan hat. Ja, man hat weder in Gedanken gesündigt, noch hat man vorgehabt, sich zu verlieben, noch hat man geflirtet, noch hat man zu engen Kontakt zum anderen Geschlecht gepflegt. Wenn man das alles nicht getan hat, sich trotzdem verliebt, was ist dann? Ja, das ist eine ganz andere Situation und vielleicht können wir da nächstes Mal noch genauer drauf eingehen. Aber abschließend möchte ich doch sagen, man hat oft sehr wohl es mit in der Hand, ob man sich verliebt oder ob nicht, aber nicht immer. Und das muss man auch natürlich berücksichtigen.